Wir.
Auf Sendung. Guten Abend, Stuttgart. Ich bin die Melinda von Wir auf Sendung. Ich habe hier bei mir im Studio jemand, der die Leitung führen darf von einer Intensivstation aus einer Klinik in Stuttgart. Und ich bin total froh, dass sie sich die Zeit und vor allem die Mut genommen hat, hier zu sitzen mit mir und dass wir uns darüber unterhalten, was so los ist in Stuttgarter Kliniken und allgemeinen Gesundheitssystem. Und ja, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Abend.
Schön, dass du da bist. Also echt klasse. Magst du mir mal ein bisschen was zu dir sagen, zu deiner Person?
Ja, also ich bin seit vielen Jahren Krankenschwester und arbeite seit ungefähr 15 Jahren mit Unterbrechung auf einer Intensivstation. Am Anfang als normale Mitarbeiterin immer motiviert und auf der Suche nach Challenge. Und ja, irgendwann habe ich dann die Leitung übernommen. Ja.
Und dann bist du mit der Realität konfrontiert worden,
oder? Mit der Realität, naja, wird man ja immer konfrontiert in diesem Beruf und die ist mal mehr oder weniger schön oder eigentlich sagen wir mal so, eine Herausforderung ist es ja immer im Krankenhaus, genau, ja.
Schön. Hast du auch, also so viel ich weiß aus unserem Vorgespräch ist, dass du einiges an Erfahrung auch gesammelt hast, auch im Ausland?
Ja, ich war ein paar Jahre im Ausland, habe mir dort quasi die Krankenhauswelt angesehen. Genau. Habe da auch viel gelernt, habe da auch verschiedene Kurse belegt, habe da meine Fachweiterbildung gemacht, einen Managementkurs, Praxisanleiter, ja, alles, was so kam.
Also eine geballte Ladung an Wissen, was du da gesammelt hast.
Ja.
Ich würde sagen, einfach dich nach deiner Meinung fragen, wie du die Geschichte mit Divi siehst und dieser Intensivbettenbelegung, Stressgedöns, was irgendwie da los ist. davon abgesehen, also an alle, die sich damit nicht auskennen, Divi ist ein Interesseverband. Also es ist ein Verband. Das heißt, vertritt die eigene Interesse. Nee, aber wie siehst du das, gerade diese Intensivbettenbelegung und welche Zusammenhänge siehst du da?
Also, wenn man es mal ganz neutral betrachtet, finde ich generell gut, dass es ein Divi gibt, wenn es so gelebt wird, wie es eigentlich sein sollte. Wenn die Intensivbetten registriert sind und man wirklich anhand dessen sehen kann, so und so viel Intensivkapazität gibt es, da kann ich belegen und ich kann meinetwegen auch Statistiken betreiben, wie sieht es jetzt aus auf den Intensivstationen und so weiter und so fort, wenn es dann wirklich als das entsprechende Instrument genutzt wird. Die Frage ist, wird es tatsächlich so genutzt oder wird es wie viele andere Dinge auch benutzt? Mhm. Das ist die große Frage.
Ja, die Grafiken, also jetzt nach meiner persönlichen Recherche, sagen die Grafiken, dass es ab November, also beziehungsweise seit November, eine bisschen andere Kurve genommen hat.
Naja, also je nachdem, auf was man jetzt raus will, ich kann nur sagen, dass Divi-Register, man muss halt seine zur Verfügung stehenden Intensivbetten melden. Das wurde, denke ich, auch regelmäßig gemacht. Die Frage ist nur, werden die Betten gemeldet und können sie auch bedient werden? Und da sage ich, nein, sie können nicht wirklich bedient werden, denn habe ich Betten zur Verfügung, muss ich die auch betreiben können. Ich kann nicht Betten melden, und aber wohl wissentlich, ich habe kein Personal.
Ja, genau. Da sind wir schon bei dem nächsten Thema. Also, was ich mir halt auch notiert habe, also womit ich mich befasst habe, ist, warum die freie Kapazität weniger wird. Wie siehst du das? Also davon abgesehen, also natürlich im Zusammenhang mit dem wenig Personal, aber das Thema besteht schon seit Jahren, nicht seit...
Ja, das Thema besteht seit Jahren deswegen, weil das Personalthema seit Jahren tatsächlich auch Realität ist. Ich meine, die Fachkräfte nehmen ab, das Pflegepersonal, ja, das ist eine hohe Fluktuation, das würde ich schon mal behaupten. Die Rahmenbedingungen sind nicht mehr so, wie man sie sich wünscht. ist einfach so, die Bedingungen im Krankenhaus zu arbeiten sind erschwert. Abgesehen jetzt mal von dem Gehalt, klar, jeder redet darüber, dass man nicht genug verdient und so weiter. Das stimme ich voll zu, ist ja klar. Aber denn für uns, auch für uns wird das Brot teurer, auch für uns werden die Mieten teurer. Aber nichtsdestotrotz, es sind ja oft auch die Rahmenbedingungen, die das Leben im Krankenhaus schwer machen. Und ich denke, das verursacht die Abwanderung von Pflegekräften. Und zumal es wird ja schon auch so, es ist ja schon auch so, dass ich Fachkräftemangel habe. Warum haben wir den Fachkräftemangel? Ganz einfach deswegen. Ich denke, ja, das ist auch so ein Thema. Wenn ich eine Fachkraft bin, dann habe ich verschiedene Kompetenzen, die möchte ich natürlich auch. Ich möchte mit meinen Kompetenzen arbeiten können, aber meine Kompetenzen sind halt entsprechend teuer. Es ist natürlich in diesem Gesundheitssystem, so wie wir es betreiben mittlerweile, eine Frage des Geldes. Ich kann es auch billiger haben, indem ich einfach keine Fachkräfte einstelle. Und viele Fachkräfte sind halt vor einigen Jahren schon ins Ausland abgewandert, weil da die Bedingungen und die Bezahlung einfach besser sind.
Ja, genau, also gerade Richtung Norden,
Richtung Norden
gerade
zum Beispiel.
Schweden, weil ja, das Work-Life-Balance
Work-Life-Balance und
ist ja.
abgesehen davon haben andere Länder schon eher als wir begriffen, dass es eine Pflegepersonal-Untergrenze geben muss. Ich kann nicht 5 Patienten betreuen oder 4 Patienten betreuen. Das haben andere Länder halt vor uns begriffen, lange vor uns begriffen und haben einfach eine andere Personal-Patientenquote.
Ja, das bringt mich natürlich zu meinen nächsten Gedanken. Also davon abgesehen, dass ich auch Klinikerfahrung habe. Und da werden Erinnerungen wach teilweise. Warum die Intensivstation jetzt belegt oder abgemeldet sein kann, ist der nächste Grund natürlich, dass auf der Station zu wenig Personal ist, zum Beispiel nach einem OP oder auf einer Station, wo die Patienten monitorpflichtig sind und überwacht werden müssen. Wenn unten auf der Station nicht genügend Personal ist, dann muss ein Patient nach der OP halt auch auf Intensiv verlegt werden. Ergo haben wir weniger Betten auf Intensiv.
Ergo, genau, haben wir weniger Betten auf der Intensiv. Und wieder ist es intensiv. Personal damit beschäftigt, eigentlich Überwachungspatienten zu betreuen, die man auch auf Normalstation betreuen könnte, hätte
Genau.
man dort genug Zeit für die Patienten, genug Personal für die Patienten und müsste vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ich denke einfach, dass die Arbeit der Pflege eine andere Form angenommen hat. Und ja, es ist schön, dass man Pflegeanalyse betreibt und
Qualitätsmanagement.
Qualitätsmanagement, genau. Das ist schön, das sind alles schöne Worte. Wir reden viel von Qualitätsmanagement und von Analysen und Dokumentation. Schön ist es, aber der Patient möchte dennoch betreut werden. Und ich glaube, davon reden und es zu arbeiten, das sind zweierlei Dinge.
Wir wollten das nächste Thema anschneiden, beziehungsweise ging es darum, dass es halt viel geredet wird oder beziehungsweise dass es einen Unterschied gibt zwischen was gesprochen wird und die Umsetzung. Meinst du, es hängt damit zusammen, dass die Geschäftsführer meistens BWLer sind? Mal knallhart gefragt.
Könnte ein Aspekt sein.
Also,
Ja, also es ist mit Sicherheit einfacher, wenn ein Geschäftsführer natürlich aus dem Bereich kommt, den er auch tatsächlich führt. Es ist wohl einfacher, wenn ich Mediziner bin, weil ich dir die Hintergründe viel besser verstehe. Ein Geschäftsführer, der BWLer ist, der hat natürlich seine Zahlen und das kann er mit Sicherheit auch sehr gut, nur quasi nur Zahlen jonglieren, das ist, ja, da kommt, glaube ich, schon eine Schwierigkeit mit, ja.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es natürlich ist Qualitätsmanagement sehr wichtig. Da kann man sich selbst beobachten dabei, was alles gut oder was schief läuft. Aber was sind so deine Erfahrungen in dieser ganzen Zeit, seitdem du in der Klinik arbeitest? Wie viele Geschäftsführerrunden hast du mitgemacht oder hast du irgendwann mal aufgehört zu zählen?
Nein, ich habe nicht aufgehört zu zählen, aber ich bin immer wieder sehr beeindruckt, wie schnell doch eine Karriere wechseln kann. Und ja, es ist schon so, dass, ja, dass die Wechsel sehr in sehr kurzen Abständen stattfinden. Und ich denke, das macht sehr viel aus, weil dadurch fehlt natürlich die Kontinuität. Und jeder hat neue Ideen und da hat man das eine noch nicht mal begonnen oder zu Ende gebracht, dann kommt schon eine neue Geschäftsführung und bringt wieder neue Ideen mit. Es wird ja nichts zu Ende geführt. Also ich meine, das ist ja wie, ach ja, da backe ich doch mal einen Apfelkuchen und währenddessen überlege ich mir, ach nee, Erdbeeren wären doch besser, mach dann zwar die Zutaten zum Apfelkuchen und schmeiß dann aber doch die Erdbeeren wieder rein. Das funktioniert halt nicht.
Kann ich verstehen. Ich habe mir gerade neulich Gedanken gemacht, also ich habe mich daran erinnert, dass es vor ein paar Jahren noch ein Blinddarm-OP mit 3-4 Tage Krankenhausaufenthalt verbunden war oder eine Woche. Jetzt ist es nach dem OP, Pflaster drauf. Danke fürs Mitmachen.
Naja, also sagen wir mal so. Man muss ja schon auch sagen, die Medizin hat sich weiterentwickelt und das ist auch eine schöne Sache, weil ich muss
durchaus
für eine Blinddarm-OP keine 2 Wochen mehr im Krankenhaus rumgammeln. Ich kann natürlich mich auch zu Hause ausruhen und mich auch schonen und bin von mir aus noch krankgeschrieben. Ja, das ist eine gute Sache. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, das ist auch den Fallpauschalen geschuldet. Es gibt Fallpauschalen im Krankenhaus, danach wird abgerechnet. Beispiel, keine Ahnung, Blinddarm-OP, vielleicht 3 Tage Aufenthalt, zack, raus, der nächste Patient kommt. Ist halt so.
Ja, also es geht im Prinzip halt darum, dass in diesem Zeitraum, wir nehmen jetzt also ganz unauffällig und lapidal das Blinddarm-OP und die 4 Tage. Es geht halt darum, dass es in diesem Zeitraum natürlich auch 4-5 Patienten, also das Bett mit 4-5 weitere Patienten belegen kannst, wenn es
selbstverständlich
in die Gänge kommt.
Was halt genau. Früher ein Patient belegt hat, da kann ich jetzt 4 draus machen, klar.
Ja.
Schade wäre halt, ja, dass wenn Menschen mit viel Idealismus kommen und wirklich mit Herzblut dabei sind bei ihrem Beruf und das wirklich auch gut machen und Qualität liefern, schade wäre natürlich, wenn man solche Leute verliert. Ja, genau. Und es nur noch ein Abarbeiten von Prozessen ist, weil man es eben machen muss und man nur noch seinen Job tut und quasi Dienst nach Vorschrift macht. Das ist natürlich schon schade, weil dazu ist der... Egal welcher Beruf im Krankenhaus, es sind alles gute und wertzuschätzende Berufe. Und da sollte man immer drüber nachdenken, dass man sich diese auch erhält.
Ja.
Denn wo mehr ist Qualität gefragt als bei der Arbeit am Menschen?
Ja. Das stimmt. Allerdings ist, wie gesagt, da sind wir wieder in dieser Diskrepanz zwischen einer Geschäftsführung, der von Materialverbrauch bis zu allem an irgendetwas, was auszusetzen hat, wodurch, also das ist nur ein Teil davon, wodurch auch das Personal halt frustriert wird.
Ja, es ist halt schon auch schwierig, weil ein Krankenhaus muss finanziert werden. Früher hatten wir... Also ich kann mich erinnern dran, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das eigentlich nicht so das Thema, weil da hat man halt Material ohne Ende gehabt. Und wenn ich mich noch dran erinnere, mit was wir alles unsere Patienten gepflegt haben, mit Artikeln, wo ich gedacht habe, alle Achtung, so, das ist fein und das ist schön und das ist toll, das geht heutzutage nicht mehr, weil das wirtschaftlich einfach gar nicht mehr drin ist. Jetzt ist nur die Frage, wir bezahlen sehr viele oder sehr hohe Krankenkassenbeiträge.
Oh ja.
Und ja, da würde ich mal als Patient schon auch erwarten, dass ich genau diese Kassenbeiträge, dass ich das irgendwo sehe. Ich meine, da erwarte ich als Patient, der ich ja quasi als Kunde komme, natürlich schon auch vom Feinsten. Oder nicht nur vom Feinsten, aber wenigstens, ich möchte verschiedene Materialien, wenn ich einen Verband habe, ich möchte die einfach haben. Weil wenn das jetzt, ich weiß es nicht, wenn ich halt nur 2 Artikel zur Verfügung habe, halte ich es für sehr, sehr schwierig.
Jetzt bin ich wieder auf deine subjektive Meinung angewiesen.
Seit wie vielen Jahren gefühlt hast du festgestellt oder hast du das Gefühl, dass zu wenig Personal oder zu überlastetes Personal im Krankenhäuser gibt? Also allgemein im Gesundheitsbereich.
Seit wie vielen Jahren? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, da war ich noch Auszubildende, 86, 87, ach, in den 80er Jahren einfach, frühen 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre, schon gab es Demos, damals noch unter Blüm, glaube ich, Gesundheitsminister Blüm, mhm. gab es schon Demonstrationen und Aufrufe zu wenig Personal, zu schlechte Rahmenbedingungen, bla bla bla. Also du siehst, es geht schon sehr lange so. Und auch damals, weiß ich noch, habe ich dir auch mal erzählt, war ich in einer Fernsehsendung, wo es auch um solche Sachen ging. Schlechte Bedingungen, viel zu wenig Personal, Patienten können nicht versorgt werden und so weiter und so fort.
Aber das heißt, im Schlussfolgerung, dass dieses Fass irgendwie unerschöpflich ist. Dass es sich immer wieder die Möglichkeit ergibt, Menschen auszubeuten, die in der Branche arbeiten, dass es funktioniert.
Naja, überlegen wir uns, woher der Beruf kommt, wie, wo das alles herrührt. Das ist ja schon auch, sagen wir, ein... Früher gab es Diakonissen, gab es Nonnen, gab es all diese Menschen, die halt aus Herz und Mitgefühl und so weiter und so fort diesen Beruf ergriffen haben, was auch eine schöne Sache ist. Ich glaube, das ist immer noch in den Leuten drin. Ich meine, keiner pflegt einfach nur einfach so.
Weil es Menschen hasst.
Ja, ich hasse die Menschen, deswegen pflege ich so gut. Ja, genau. Nein, also Mitgefühl, Empathie und Interesse am Menschen sollte man schon mit in diesen Beruf bringen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Fachberuf. Es ist eine Fachausbildung und ich denke auch, die muss bezahlt werden. Und runter reduzieren bringt gar niemand was. Denn, wie gesagt, wenig Personal, das macht die Patienten nicht gesünder und unser System nicht besser.
Ja.
Und Leute zu verheizen.
Aber der Frustpegel, also bei den Mitarbeitern vom Gesundheitssystem, ist halt, das steigt. Durchaus.
Das steigt durchaus, das ist richtig. Und es ist ja schon auch so, es gab ja mittlerweile sehr viele Menschen, die auch im Radio oder Fernsehen gesprochen haben und die haben gute Sachen gesagt. Also nicht zuletzt der Pfleger, der vor ein paar Monaten oder so im Fernsehen war, der gute Sachen gesagt hat. Und wie auch immer, die Pflege ist irgendwie immer präsent. Es gibt immer eine Demo oder, nee, Demos gibt es ja gar nicht mehr so viele, aber es gibt immer irgendeine Talkshow oder durch Corona jetzt oder, ach ja, man hat ja geklatscht, das habe ich ja ganz vergessen. Vielen Dank übrigens fürs Geklatsche.
Ich habe nicht geklatscht.
Ah, gemein von dir. Ja, das hat mich auch unheimlich motiviert, ja.
Ah ja, klar.
Also,
Dann geht man gleich nochmal in eine Schicht rein in den Krankenhaus,
auf jeden Fall,
weil die Leute da geklatscht haben.
5 Schichten aneinander gereiht.
Ah ja.
Nein, aber wie gesagt, die Pflege ist schon lange in aller Munde, aber es ändert sich halt gar nichts. Also es ändert sich wirklich nicht viel. Ja klar, man hat jetzt ein bisschen Tarifverhandlungen gehabt, hat eine Lohnerhöhung bekommen, hat auch hier diese Pflegepersonaluntergrenzen eingesetzt. Prinzipiell alles keine schlechte Sache, muss man ja schon auch sagen. Nur erstens mal geht es alles in viel zu kleinen Schritten. Diese Entwicklung der Pflege, das muss alles schneller gehen. Und zweitens mal, ich weiß es nicht, es ist einfach, man fühlt sich oft nicht ernst genommen. Und ich denke einfach auch, nach wie vor ist dieser Beruf nicht ausreichend respektiert und wertgeschätzt.
Naja, kann es sein, dass es halt auch ein Problem ist, dass die nicht so stark vertreten sind, wie das IG Metall zum Beispiel. Ich meine ja, es gibt das Verdi, okay.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute aus der Branche selbst, ich weiß es nicht, ob das jetzt zu viel gesagt ist, die wehren sich nicht oder wie auch immer, aber es muss irgendeine Unterstützung, es muss halt ein bisschen mehr passieren.
Ja, weiß schon auch nicht, was die Ursache ist, aber ich glaube schon auch, dass es mitspielt, dass es ein Stück weit ist es, glaube ich, schon deutsche Mentalität auch. Man jammert, man schimpft und macht und tut, aber wirklich richtig bewegen tut man sich nicht. Also da ist die Power nicht da. So. Und das andere, wo ich davon überzeugt bin, ist, dass man sich halt auch gegen eine Pflegekammer gewehrt hat. Ja, ich meine, dann kann auch nicht hin zum Kunst kommen und sagen, ja, hier, guten Tag, ich bin Pflege, sondern das wird wirklich kontrolliert. Da wird auch kontrolliert, wie viele Fortbildungen hast du im Jahr, weil das interessiert ja mittlerweile auch nicht wirklich. Mhm. Sichere ich meine Qualität wirklich? Werden mir überhaupt Fortbildungen angeboten? Und wenn ja, nehme ich an denen rege teil. Das geht wirklich oft unter und das finde ich schade, weil in vielen Berufen ist es so, dass das die Qualitätssicherung ist. Ich muss nachweislich mich weiterbilden, muss meine Zertifikate vorlegen und so weiter und so fort. Und so kenne ich das aus dem Ausland, weil sonst fliegt man halt mal ganz schnell zurück in diesen Beruf oder auch raus.
Ja, es ist ziemlich viel los und da kommen halt auch viele Fragen auf. Also allgemein das Gesundheitssystem, allgemein, also grundsätzlich nicht nur klinikbezogen. Es gibt natürlich, wie du sagst, wir zahlen unheimlich hohe Beiträge für die Krankenkassen ein, was auch immer wieder erhöht wird. So nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, ob du es wisst oder nicht. Ja, es ist halt so. Wiederum ist es so, dass es so banale, in Anführungszeichen banale Werte oder Laborwerte nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Zum Beispiel eine Mikrobiombestimmung. Mein Darm und das Mikrobiom, das macht so viel mit einem und das wird halt nicht übernommen von der Krankenkasse. Aber wiederum die ganze Tage an Krankheit, was ein Mensch zu Hause verbringt oder dann krank wird, das ist in der Relation viel höher. Kliniken, die privatisiert werden. Was ist so deine Meinung, Schrägstrich Erfahrung, Schrägstrich starke Annahme?
Schrägstrich eigene Meinung, Schrägstrich starke eigene Annahme.
Genau.
Glaube ich, dass ich die Meinung vieler Menschen teile, wird ja auch gerade diskutiert, soll Gesundheitswesen privatisiert sein? Nein. Ich finde, auf gar keinen Fall. Weil Gesundheitswesen betrifft wirklich jeden hier, jeden Menschen, das betrifft die breite Bevölkerung. Gesundheit ist das höchste Gut. Und ich bin der Meinung, damit sollte kein Profit gemacht werden. Das ist meine Meinung. Natürlich, da sind wir wieder bei der Finanzierung der Krankenhäuser. Es muss finanziert werden. Aber ja, kann man auch finanzieren, aber ohne Profit. Weil unterm Strich ist das Krankenhaus beispielsweise eine Aktiengesellschaft oder so, kommt der Patient und der Mitarbeiter eindeutig zu kurz. Und die Aktionäre wachsen groß heraus. Was soll ich dazu sagen?
Ja, zumal das ist, wenn ich das jetzt so überlege, in ein Aktiengesellschaft Krankenhaus, in dem die Mitarbeiter sich nicht an der Aktien mit beteiligen können.
Tja, da haben wir den Unterschied. Gucken wir mal zur Industrie. Sagen wir Daimler, Bosch, Porsche, bla 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 bla. Aktiengesellschaft, aber mit Beteiligung für den Mitarbeiter.
Ja, aber das wäre ja, also an für sich wäre das schon mal deswegen sinnvoller, weil wenn ich dort mit, wobei, ich glaube, jedes Schwert ist zweischneidig oder jede Münze hat zwei Seiten. Aber ich vermute mal, dass den ganzen Frust vielleicht, dass der Krankenhauspersonal halt auch Zuwachs bekommen würde, wüsste man, ich kann dort arbeiten und ich kann mich mit beteiligen und ich kann was dazu leisten, dass ich halt selber...
Ja, kann schon sein, weil ich soll mich, oder es ist natürlich wünschenswert, ich identifiziere mich mit über und um meinen Arbeitgeber. Warum kann ich dann keine Aktie haben? Das ist schon eine große Frage, ja. Warum nicht?
Ja, beziehungsweise es ist... davon abgesehen, für die meisten, die das nicht wissen, sind in einem Vertrag für einen Klinikmitarbeiter sind schon interessante Klauseln da drin, wo ich auch der Meinung bin, wenn ich so reines Gewissen den Sheet durchziehe, den ich mache und die Überzeugung habe, dass es okay ist, warum ist diese Klausel dann im Vertrag nötig? Aber das ist so ein kleiner Denkanstoß für alle, die zuhören. Es wird halt ein interaktives Programm. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Es ist durchaus, also durch die Belastung, durch die Erfahrung, durch das Schichten, durch die eigene Persönlichkeit, es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Warum zum Beispiel in sehr viele Teams, wenn nicht in, naja, in einige Teams, diese Kollegialität fehlt. Und dass da nicht, naja, das ist, wie soll ich sagen, dass es nicht ein Hauptmerkmal draufgelegt wird, dass es halt zwischenmenschlich besser funktioniert. Was meinst du dazu? Woran liegt es, dass es irgendwie...
Kann man auch wieder nur spekulieren. Ich kann, da muss ich aber eins dazu sagen, ich kann nur von unserem Team sagen, weltbewegend gut, Kollegialität gibt es noch. Aber da ich ja schon viele Krankenhäuser, oder sagen wir mal so, alle Krankenhäuser, das muss man ja mal fairerweise sagen, sind vernetzt und viele Menschen kennen viele Menschen, viele Teams kennen viele Teams. Und es ist schon so, dass die Kollegialität nicht mehr diese Wertigkeit von früher hat. Und warum ist es so, fragst du? Ich weiß es nicht. Ich frage mich selber, ist es gewollt? Weil ist es dann einfacher, die Mitarbeiter zu manipulieren? Ist es dann einfacher, wenn ich Teams habe, die nicht auf eine große Kollegialität und auf einen Zusammenhalt zurückgreifen können? Ist es einfacher, wenn, ich, sagen wir mal, ich bin jetzt, ja, Geschäftsführer, bin ich daran interessiert, dass ich eine Gruppe habe, die sich durch Kollegialität und Loyalität nicht nur gegenüber dem Haus der Firma, sondern auch sich selber, ihre Station, die könnten sich gegen mich stellen. Die haben natürlich schon auch mehr Kraft, mehr Power, sich zu wehren. Sie sind sich einig und ja, nutzen die Kraft der Einigkeit und der Kollegialität vorzugehen gegen Dinge, die ihnen nicht gefallen. Also kann man jetzt wieder spekulieren, dass es natürlich einfacher ist, Teams zu haben, die sich untereinander eigentlich nicht sehr wohl gesonnen sind oder vielleicht auch gar nicht eng sind, denn die kann ich manipulieren, die kann ich locker auseinandernehmen. Und was ich auseinandernehmen kann, kann sie nicht gegen mich stellen.
Ja, das ist ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was auch in der Gesellschaft so umzusetzen ist, grundsätzlich. Also das ist ja auch ein Teil, was die Politik macht. Und jetzt von dem Thema mal ab, ich stelle es immer wieder mit Befürchtung fest, dass wir uns tatsächlich spalten lassen. Dass es wirklich für Gedanken oder Meinungen oder ja, es gibt mittlerweile Schubladen parat. Diese Bereitschaft zuzuhören oder, oh, es ist eine andere Meinung, könnte ich was daraus lernen oder nicht, das ist ja irgendwie, also, ich habe irgendwie keine Gelüste, in so einer zwanghaften Normopathie zu leben. Das wird wahrscheinlich als neues ICD-Code aufgenommen, Normopathie, genau. Also wir brauchen die Vielfalt, wir brauchen die Meinungsverschiedenheit. Ich habe mich jetzt einem wissenschaftlichen Zweig verschrieben, der für mich einfach Suchtpotenzial hat. Es ist einfach grandios, das ist die Psychoneuroimmunologie und ich habe so vieles gelernt und ich höre noch nicht auf zu lernen. Also ich bin ja auch noch nicht fertig damit, aber da sehen wir wieder, dass Wissenschaft aus Meinungsverschiedenheiten besteht. Also wenn ich eine Theorie aufsetze, ja, dann darfst du kommen und meine Theorie widerlegen.
Natürlich, wenn ich dir das widerlegen kann mit Zahlen, Daten, Fakten.
Genau.
Aber dazu muss ich Interesse haben, ja, es muss offen sein, muss mich mit dir austauschen können.
Ja. Ja. Genau, das ist der der Punkt, was man wieder auf Teams ummünzen kann. Ja?
Ja.
Aber wenn es kein Zusammenhalt ist oder wenn die Meinungen so festgefahren sind, dass da irgendwie kein offenes Ohr mehr wird, dann...
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute einfach müde sind über die Jahre. Müde, immer über dasselbe zu reden, müde, immer ihr Thema nach vorne zu bringen, wir die Pflege, wir Armen, und müde einfach von allem, müde von der Arbeit, müde davon, dass sie leisten sollen, aber die Leistung oft nicht mehr bringen können, müde davon, ihren Idealismus und ihre Motivation nicht mehr zu leben, müde, ich weiß es nicht, vielleicht geht man hin und macht seinen Job und denkt, Gott sei Dank, jetzt ist bald Feierabend, da gehe ich doch schön nach Hause und denkt gar nichts mehr. Weiß ich nicht, vielleicht wird man einfach dahin getrieben, weil alles andere nicht mehr gefragt ist oder nicht mehr erwünscht ist oder einfach, keine Ahnung. Vielleicht denkt man auch selber, nee, ich will jetzt einfach nicht mehr.
Ja.
Ich kann das so nicht mehr leben. Ich weiß es nicht.
Ich meine, es ist eine Frage der Energie. It's all about energy im Leben, wenn man das so nimmt. Und natürlich ist irgendwann mal die Energie halt auch verbraucht, je nachdem. Ich meine, wie gesagt, es gibt durchaus einen Grund, warum wir Personalmangel haben. Davon abgesehen, dass es auf das Thema können wir nochmal zurückkommen, warum es gar nicht gewollt ist und warum gar nicht so erwünscht ist, dass gutes und teures Personal irgendwie vorhanden ist. Aber sehr viele fallen von Stängel und das ist Fakt, und immer mehr aus dem Bereich überlegen sich den Job auf dem Nagel zu hängen.
An den Nagel
zu hängen. An den Nagel, ja. Auf dem Haarnagel, in den Nagel, um den Nagel herum.
Das Handtuch zu werfen.
Das Handtuch zu werfen, hör Gott, zack.
Das sinkende Schiff zu verlassen.
Ja. Ja. Ja, das wird Satire. Also ich denke mal, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil durch dieses Personalmangel, was entstanden ist, die Auszubildende oder am Anfang ein paar Jahre Berufserfahrung haben, die werden regelrecht verheizt, gerade durch dieses Personalmangel. Und dann kommt man natürlich auch in diesen Clash, dass es ein harter Tobak ist. Dieses Arbeitsleben oder, ja, wie gesagt, von Bezahlung bis zu Teams, bis zu Umstände, bis zu alles Mögliche. Und dann wird halt, tja, aber macht ja nichts. Du gehst ja bei Flugzeugbau und nicht zu deinem.
Stimmt, also ich habe ausgesorgt, kein Problem.
Eigentlich? Ja, aber... Was ist dein Eindruck oder deine Meinung? Warum investieren wir nicht wirklich das Geld sinnvoll unterm Strich? So, 20.20 Uhr, Schnapszahl. wir sind immer noch im Studio. Wir haben euch noch... haben wir noch vor, euch zu unterhalten bis 21 Uhr. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Oder Gedanken oder Fragezeichen, die auftauchen oder was auch immer. Was brennt dir noch auf der Seele so?
Was brennt mir noch auf der Seele?
Soll ich noch ein bisschen mehr Sendezeit dafür mit ein... beantragen.
Ach ja, was brennt mir denn auf die Seele?
Was würdest du gerne ändern? Oder was würdest du gerne anders haben? Gerade was das Gesundheitssystem betrifft oder das Intensiv oder...
Ja, also was würde ich gerne anders haben? Ich hätte schon auch gern natürlich mehr Personal. Oh ja, die große Diskrepanz des Stammpersonals, des Angestelltenpersonals und der Leasingkräfte.
Oh, das ist ein sehr guter Punkt.
Das ist ein heikles Thema, weil die Diskrepanz in der Bezahlung relativ groß ist. Mhm. Und da Mangel an Krankenhäusern besteht, an einigen mehr, an anderen weniger. Und viele, ich glaube, es betrifft auch vorwiegend OP, Anästhesie vielleicht und Intensivstationen, dass man auf die Leasingkräfte angewiesen ist, weil sonst könnte man wahrscheinlich gar keine Betten mehr bedienen. Ich weiß es nicht, oder sehr reduziert. Also Leasingkräfte sind schon auch wichtig. Nur, wie gesagt, die Bezahlung, wir reden da von einem Unterschied zwischen, 1500, 2000 Euro zum Teil.
Wow.
Netto. Und ich habe selber schon mal als Leasingkraft gearbeitet, allerdings nicht hier in Stuttgart. Habe das auch sehr genossen, weil das natürlich ein super tolles Zubrot ist. Mhm. Und ich frage mich aber, ob das wirklich Sinn der Sache ist, dass ich nicht einfach mal die Bezahlung generell anhebe und auch somit den Beruf etwas attraktiver mache und somit auch Stammpersonal wieder ins Krankenhaus zurückhole. Und ich frage mich wirklich, ob das mit dem Leasingpersonal die Lösung schlechthin ist, weil ich möchte jetzt nicht über Leasingkräfte schlecht reden, die sind alle gut, auch gut ausgebildet und. Nur, wie gesagt, ich war selber schon Leasingkraft, man fühlt sich halt einfach nicht, man fühlt sich dem Haus nicht verbunden und deswegen auch dem Team nicht zugehörig und deswegen vielen Dingen nicht zugehörig. Ja. Und es bringt auch sehr große Unruhe und Unzufriedenheit in die Teams, weil die Arbeit eine andere Art und Weise wie ohne Leasingkräfte annimmt. Um das mal vorsichtig auszudrücken, habe ich ein Team, das den kompletten Personalschlüssel erfüllt. Habe ich auch eine Qualität? Habe ich Menschen, die sich ihrem Krankenhaus zugehörig fühlen? Damit lässt sich natürlich auch einfacher arbeiten und lässt sich den Stress und alles mehr bewältigen. Habe ich Leasingkräfte, das zerpflückt ein Team. Und das kann jeder wahrscheinlich verstehen, der diese Problematik auch kennt. Je mehr Leasingkräfte, desto schwieriger einfach der Zusammenhalt. Und wie gesagt, es zerpflückt ein Team, es zerreißt einem komplett die Strukturen, die man sich vielleicht mal geschaffen hat. Und ich halte das schon auch für sehr schwierig.
Ja, das denke ich mir zum Beispiel schon mal aus dem Hinsicht, wenn eine Leasingkraft ich weiß es nicht inwiefern, also das wäre jetzt gewagt, irgendjemandem irgendetwas zu unterstellen. Aber wie du sagst, wenn ich weiß, dass ich in einer Woche das Haus wechsle oder es ist wahrscheinlich natürlich alles eine Frage der Persönlichkeit, der Moral, des inneren moralischen Kompasses und allgemein. Aber dass da zu Unstimmigkeiten kommt, das ist ja im Prinzip vorprogrammiert.
Ich meine, Leasingkräfte haben schon auch, die nehmen Sachen auf sich, wie die reisen weit, die wohnen vielleicht in irgendeiner Schwesternunterkunft oder in einem Hotelzimmer oder. Das sind schon auch Sachen, die jetzt nachteilig sind. Aber dafür bekommen sie einen Haufen Geld. Und es ist schon auch, es ist cool, wenn ich jung bin, ich bin ungebunden, ich mache eine Weile Leasing, kann ich mir einen Haufen Geld auf die Seite schaffen. Aber wieso werde ich nicht von vornherein gleich richtig bezahlt?
Ja. So. Beziehungsweise man kann das tatsächlich auch so betrachten, dass dieses Reisen und dieses Teamwechsel davon abgesehen, dass man sehr viel Erfahrung sammelt und sehr...
Das ist eine gute Sache.
Genau, sehr viel zwischenmenschlich miteinander interagiert und es kann ja durchaus erfrischend sein, kann ich mir vorstellen. Also, gerade wenn man den Pech haben würde und in nicht so einem tollen Team ist, diese Gewissheit zu sagen, okay, ich verlasse jetzt die Situation demnächst. Das ist alles gar nicht so leicht. Also, wie was am besten wäre?
Weiß ich nicht, aber es schafft schon auch, es führt zu Problemen schon auch dahingehend, dass es wird ja Neid geschürt. Ja. Natürlich kann man sagen, jeder hat die Freiheit, zu einer Leasingfirma zu wechseln. Ist aber nicht ganz so. Manche Menschen haben einfach Familie, sind sesshaft hier.
Ja.
So, dann kommt jetzt die Leasingkraft, ist vielleicht genauso alt oder auch nicht und verdient halt einfach 1500 bis 2000 Euro mehr. So, jetzt denken einige der Leasingkräfte, warum muss ich eigentlich immer die Drecksarbeit machen, weil ich Leasingkraft bin? Mhm. Nein, das stimmt so nicht. Aber natürlich, diese Stammangestellten sagen, wieso soll ich das machen? Der verdient doch eindeutig mehr wie ich. Der hat ein komplettes oder ein halbes Gehalt oder ein dreiviertel Gehalt von mir mehr, dann soll er bitte auch mehr arbeiten. Mhm. Das schafft schon Unstimmigkeiten.
Ja.
Und das ist halt nicht so schön, weil wir haben doch alle denselben Beruf.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und dann frage ich mich auch, warum ist es einfacher, Leasingkräfte zu bezahlen, die wirklich ein horrendes Honorar bekommen, anstatt dass ich für dieses Geld Fachkräfte einstelle. Klar, es gibt nicht keine Fachkräfte mehr, aber dann stellt sich mir die Frage wieder, dann mache ich doch bitte den Beruf so attraktiv, dass ich diese Fachkräfte wieder in die Krankenhäuser zurückhole. Dann brauche ich nicht teure Leasingkräfte bezahlen. Oder ist es gewollt? Werden die aus einem anderen Pool bezahlt? Das ist die Frage.
Was findest du am also, naja, schlimmsten in dem Beruf? Nicht schlimmsten, wie soll ich sagen? Das, ja, doch. Was ist für dich so mit am schlimmsten?
Oh, was ist für mich am schlimmsten? Ich glaube, es sind mehrere Dinge, aber sehr schlimm ist, dass man natürlich seinen Idealismus und seine Werte, die man ursprünglich mal mitgebracht hat, ein bisschen weiter nach hinten stellen muss. Man kann es einfach nicht mehr so machen, wie man es möchte. Das ist wahrscheinlich in vielen Berufen so und das musste ich sehr schnell lernen. Das ist ja auch klar, dass sich die Optimalzustände von der Ausbildung, die lassen sich natürlich nicht in die Realität umsetzen. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber wie sich die Sache verändert hat, wie wir mittlerweile arbeiten müssen mit, naja, dass wir einfach Ressourcen verschleudert haben und die Ressourcen, die wir jetzt haben, dass wir die nicht wirklich, ja, auf was sollen wir denn eigentlich noch zurückgreifen? Es ist einfach so, sparen, 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 sparen. Wir sparen an Arbeitskräften, wir sparen an Qualität, wir sparen an Arbeitsmaterial, wir sparen uns halt irgendwann zu Tode. Und das finde ich schon frustrierend. Also ich kann schon auch verstehen, die Wirtschaftlichkeit, das ist überhaupt gar keine Frage. Man kann natürlich auch nicht alles rausfeuern bis zum geht nicht mehr. Das ist alles gar keine Frage. Aber es muss schon noch in einer gewissen Relation stehen. Das muss man schon auch sagen. Also und naja, ich verstehe manchmal gar nicht mehr, wo wollen wir eigentlich hin? Ich weiß es wirklich manchmal nicht mehr. Das ist für mich schlimm.
Ja, ja. Da kommt die Frage hoch irgendwann mal so, um was geht's?
Ja, um was geht's, genau.
Um was geht's gerade, genau. Ja, das bringt mich halt zum nächsten Punkt. Natürlich ist es halt total unterschiedlich und von Krankenhaus zu Krankenhaus. Es ist durchaus halt auch eine belastende Branche jetzt, auch mental und körperlich und wie auch immer. Was ich schwierig finde, dass man zum Beispiel, dass man sich für die Supervision oder sowas, dass man sich so dafür einsetzen muss.
Ah.
Ich meine, es geht halt, da sind wir wieder bei der mentale und geistige und seelische Gesundheit der Mitarbeiter. Also gerade wahrscheinlich intensiv oder gerade Notfallkardiologie. Ich meine, es ist kein Nagelstudio. Ja, zu sagen, ja, es ist heute echt was schiefgelaufen und es belastet mich. Also ich will jetzt kein Nagelstudio schlecht reden oder verharmlosen oder so. Dass die Arbeit auch nicht belastend werden kann. Aber, wie gesagt, ich finde das echt gruselig, wenn das halt auch auf der Ebene gespart wird. Es gibt so viele Punkte, die das Verarbeiten eines Arbeitsalltages so wichtig wäre. Und das sammelt sich natürlich. Es sind ganz viele kleine Erfahrungen und ganz viele kleine Emotionen, die dann irgendwann mal, wie gesagt, so eine große Lawine auslösen können.
Ja, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das nicht finanziert wird. Ich meine, da muss man natürlich schon auch den Anspruch dran stellen. Also ich weiß es jetzt nicht, wenn es Probleme gibt innerhalb des Teams oder dass die, ja, einfach, dass die Belastung zu groß wird, glaube ich schon, dass man die Möglichkeit haben sollte und vielleicht auch hat, vielleicht wird sie zu wenig genutzt, das weiß ich nicht, eine Supervision oder auch eine Mediation oder Teamcoaching oder sonst was in Anspruch zu nehmen. Natürlich kostet es Geld, das ist ja klar. Solche Dinge sind nicht, keine Schnäppchen, aber auch da muss man sagen, so hältst du deine Mitarbeiter gesund und zufrieden und motiviert, das ist gesund für die Firma einfach. Und ein Krankenhaus ist ja eine Firma mittlerweile, ne?
Ja, genau.
Das ich glaube aber schon, dass die Möglichkeit besteht und dass man sich da halt dann schon auch einfach drum kümmern muss. Aber ich denke oft, dass die Leute gar nicht mehr sich das ins Bewusstsein holen, dass man ja die Möglichkeit hat, sowas in Anspruch zu nehmen. Mhm.
Ja, also schweres Thema zu verdauen. Apropos Essen.
Also ihr merkt schon, eigentlich dreht sich alles nur ums Geld.
Ja. Leider, vielleicht kann man da irgendwann mal was bewirken und was verändern und was im Bewusstsein rufen. Vielleicht auch mal ein paar Fragen aktivieren im Köpfe der Menschen. Ja. Unsere Abschlussgedanken jetzt zu dem ganzen Thema. Naja, es ist alles nicht leicht. Allerdings, was ist jetzt dein Abschlusswort dazu? Was ist dein Wunsch zu dem Ganzen?
Mein Wunsch zu dem Ganzen ist, dass man darüber nachdenkt, wie sollte denn eigentlich Krankenhaus gelebt werden? Und ist es wirklich richtig, dass Krankenhäuser oder das Gesundheitswesen privatisiert ist. Ist es wirklich richtig? Möchte man denn Aktiengesellschaften damit befüttern? Möchte man das wirklich? Oder möchte man lieber, dass Krankenhäuser verstaatlicht sind und dass ein staatliches Organ einfach die Hand darüber hat, auch Regulatorien zu schaffen, wie hat es auszusehen, wie Richtlinien zu schaffen, das und das und das gibt es in einem Krankenhaus. Und genau. So und so, weiß ich nicht. Es ist einfach so, wie es ist, nicht zufriedenstellend.
Ja,
und das kann ich unterschreiben. Und darüber sollte man nachdenken.
Ja, also ich bin total froh und ich bin dir dankbar, dass du da warst und dass wir echt dieses offenes, sagen wir mal zu 67% offenes Gespräch geführt haben. Naja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und wer weiß, vielleicht schaffen wir trotzdem was zu bewirken, ein paar Fragezeichen aufzuwerfen, die Menschen zum Denken nach animieren, würde ich sagen. Mhm. Also, ja, also auch in der Richtung denken. Also vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Und ich fand das Gespräch sehr wertvoll. Mhm.